Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9 Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die drei Kritiken vereint drei grundlegende Werke Immanuel Kants in einer Ausgabe Die Kritik der reinen Vernunft, Die Kritik der praktischen Vernunft und Die Kritik der Urteilskraft. Gemeinsam bilden sie den Kern seines kritischen Systems und untersuchen die Reichweite und die Grenzen menschlicher Vernunft in Erkenntnis, Moral und Ästhetik. Die erste Kritik fragt, wie objektive Erkenntnis möglich ist und welche Bedingungen Erfahrungen überhaupt strukturieren. Die zweite entwickelt die moralische Philosophie auf der Basis eines rein praktischen Vernunftbegriffs und des kategorischen Imperativs. Die dritte verbindet die Bereiche von Natur und Freiheit, indem sie ästhetische und teleologische Urteilskraft analysiert. Die Ausgabe ist damit kein einführendes Handbuch, sondern eine konzentrierte Gesamtschau eines der einflussreichsten philosophischen Projekte der Neuzeit. Geeignet für Leser, die Kants Denken im Zusammenhang statt als Einzeltext verstehen wollen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Erkenntnis als Ergebnis von Erfahrung und a priori Strukturen, die Kritik der reinen Vernunft untersucht, wie Wissen überhaupt möglich ist und verschiebt den Fokus von der Frage nach bloßen Gegenständen zur Frage nach den Bedingungen des Erkennens. Kant zeigt, dass Erkenntnis nicht einfach aus Sinneseindrücken entsteht, sondern durch Formen und Begriffe mitgeprägt wird, die dem Subjekt a priori zur Verfügung stehen. Dazu gehören Anschauungsformen wie Raum und Zeit sowie die Kategorien des Verstandes, mit denen Wahrnehmungen geordnet werden. Entscheidend ist dabei die Unterscheidung zwischen Erscheinungen und Dingen an sich. Erkenntnis bleibt an die Erfahrungswelt gebunden und kann das Übersinnliche nicht wissenschaftlich beweisen. Diese Begrenzung ist kein Verlust, sondern der zentrale kritische Gewinn des Werks. Kant will damit weder Skepsis noch Dogmatismus, sondern eine Methode, die zeigt, unter welchen Bedingungen Naturerkenntnis gültig ist. Gerade dadurch wird das Buch zu einem Grundtext moderner Erkenntnistheorie. Zweitens, der kategorische Imperativ als Maßstab moralischer Geltung. Die Kritik der praktischen Vernunft entwickelt Kants Ethik aus dem Anspruch, dass moralisches Handeln nicht von Neigung, Vorteil oder gesellschaftlicher Anerkennung abhängen darf. Moralisch ist eine Handlung nur dann, wenn sie aus Pflicht und aus Achtung vor dem Gesetz geschieht. Der kategorische Imperativ liefert dafür das Grundprinzip. Eine Maxim soll nur dann gelten, wenn sie als allgemeines Gesetz denkbar ist. Damit verschiebt Kant Ethik von der Frage nach guten Folgen zur Frage nach der Form des Handelns. Die praktische Vernunft ist für ihn nicht bloß ein Mittel zur Zweckverfolgung, sondern eine eigenständige Quelle normativer Verbindlichkeit. Zugleich verbindet das Werk Moral mit Freiheit. Nur wenn der Mensch sich als frei denken kann, ist echte Verantwortlichkeit möglich. Die berühmten Postulate von Freiheit, Unsterblichkeit und Gott erscheinen nicht als theoretische Beweise, sondern als notwendige Voraussetzungen einer konsequenten moralischen Weltdeutung. Drittens, die Urteilskraft als Vermittlung zwischen Natur und Freiheit. Die Kritik der Urteilskraft nimmt in Kants System eine vermittelnde Stellung ein, weil sie die strikte Trennung zwischen Naturgesetzlichkeit und moralischer Freiheit philosophisch überbrücken soll. Während die erste Kritik die Regeln der Erkenntnis und die zweite die Regeln des Handelns bestimmt, fragt die dritte danach, wie der Mensch in der Erfahrung von Schönheit und Zweckmäßigkeit eine Einheit beider Bereiche findet. Die reflektierende Urteilskraft sucht nicht einfach, bestehende Begriffe anzuwenden, sondern ordnet Einzelfälle unter einer noch nicht gegebenen allgemeinen Regel. Das ist wichtig für Kants Gesamtsystem, weil die Natur so nicht nur mechanisch erscheint, sondern auch als sinnvoll geordnet gedacht werden kann. Gleichzeitig bleibt diese Ordnung nicht beweisbar im strengen wissenschaftlichen Sinn, sondern ist an die besondere Arbeitsweise des Urteilens gebunden. Das Werk zeigt damit, dass philosophische Vermittlung nicht durch bloße Addition von Erkenntnis und Moral entsteht, sondern durch eine eigene Form des Denkens. Viertens, ästhetisches Urteil, Schönheit und das Erhabene als besondere Erfahrung. Ein zentraler Teil der Kritik der Urteilskraft ist Kants Analyse des ästhetischen Urteils. Schönheit beruht bei ihm nicht auf einem Begriff von Zweck oder Nutzen, sondern auf einem freien Zusammenspiel von Einbildungskraft und Verstand. Ein ästhetisches Urteil ist deshalb subjektiv im Ursprung, erhebt aber dennoch Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Genau diese Spannung macht Kants Ansatz so einflussreich. Geschmack ist weder bloß privat noch rein logisch beweisbar. Hinzu kommt das Erhabene, das den Menschen mit Größen, Mächten oder Grenzerfahrungen konfrontiert, die seine sinnliche Fassungskraft übersteigen. Im Erhabenen wird nicht nur die Ohnmacht der Sinne sichtbar, sondern auch die Überlegenheit der Vernunft über das bloß Naturhafte. Kant verbindet damit ästhetische Erfahrung mit einer Selbstverständigung des Subjekts. Die Analyse ist für spätere Ästhetiktheorien wichtig geblieben, weil sie Kunst, Naturerfahrung und Urteilsfähigkeit nicht als bloße Gefühlsfrage, sondern als philosophisch strukturierte Form des Wahrnehmens behandelt. Schließlich Teleologie und die Frage nach Zweckmäßigkeit in der Natur. Der zweite Hauptteil der Kritik der Urteilskraft befasst sich mit teleologischen Urteilen, also mit der Frage, warum lebendige Natur als zweckmäßig erscheint. Kant untersucht Organismen als Naturformen, deren Teile nur im Zusammenhang des Ganzen sinnvoll verstanden werden können. Er betont dabei, dass Teleologie kein Beweis für eine objektive Zweckordnung der Natur im dogmatischen Sinn ist, sondern eine regulative Denkweise, die unser Urteil über komplexe Naturzusammenhänge leitet. Gerade in der Biologie gewinnt diese Perspektive Bedeutung, weil lebendige Wesen nicht vollständig durch mechanische Erklärungen erfasst werden. Kant bleibt jedoch vorsichtig. Die teleologische Betrachtung darf die Naturwissenschaft nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. So entsteht ein differenziertes Modell, in dem mechanische Erklärung und zweckmäßige Deutung nebeneinander stehen können. Diese Spannung macht den Band bis heute relevant, weil er zeigt, wie die menschliche Vernunft mit Phänomenen umgeht, die sich der rein kausalen Beschreibung nur teilweise fügen. Zusammenfassend, die drei Kritiken sollten vor allem von Lesern gelesen werden, die Kant nicht nur als Autor einzelner Lehrsätze, sondern als Architekt eines zusammenhängenden philosophischen Systems verstehen wollen. Besonders geeignet ist die Ausgabe für Studierende der Philosophie, der Geisteswissenschaften und für wissenschaftlich orientierte Leser, die die Grundfragen von Erkenntnis, Moral und Ästhetik im Zusammenhang verfolgen möchten. Der praktische Nutzen liegt weniger in unmittelbaren Handlungsanweisungen als in begrifflicher Klärung. Man lernt, wie Wissen begrenzt ist, warum moralische Normen nicht von bloßen Interessen abhängen und weshalb ästhetische und teleologische Urteile eine eigene Stellung zwischen Theorie und Praxis besitzen. Im Vergleich zu einzelnen Einführungen oder Auswahlausgaben bietet diese Sammlung den Vorteil, dass Kants drei Kritiken als zusammenhängende Gesamtarchitektur sichtbar werden. Genau darin liegt ihre besondere Stellung im philosophischen Bereich. Sie vermittelt nicht nur Inhalte, sondern die innere Logik eines Denksystems, das bis heute die Diskussion über Vernunft, Freiheit und Urteilskraft prägt. Wenn Sie unterstützen möchten Immanuel Kant, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!